Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, im Leben geht's nicht ohne Befehle. Wir brauchen das, damit unser Sozialsystem funktioniert, damit wir ein geordnetes Leben führen. Wir brauchen Befehle. Also ich nehme mal so ein paar Bereiche, wo das ganz selbstverständlich ist. Also beim Militär. Das ist ja alles aufgebaut, ganze Soldatentum auf Befehl und Gehorsam. Das sind die Offiziere, die geben die Befehle, und die Unteroffiziere, die Mannschaftsdienstgrade, haben zu gehorchen. Ansonsten kann man keine Kompanie führen, kein Bataillon führen halt. Da geht es nicht ohne Befehle im Militär. Aber auch bei den Dingen des täglichen Gebrauchs, die wir haben, also bei unseren Smartphones oder bei den Chips in unserem Auto, geht es nicht ohne Befehle. Irgendwann hat ein Programmierer gewisse Befehle aufprogrammiert, damit dieses technische Gerät so funktioniert, wie es für uns zu funktionieren hat. Da geht es nicht ohne Befehle. Sonst würden die ganzen technischen Dinge nicht funktionieren. Auch schon in der Schule ist das so. Also in der Grundschule funktioniert es nicht ohne Befehle. Nehmen Sie mal so eine zweite Klasse und dann bringen Sie da mal so 30 Schulkindern als Lehrer das Lesen bei. Wenn ja jeder machen könnte, was er wollte, da kann in der dritten Klasse keiner lesen. Da braucht schon Lehrer, der gibt das Kommando, der sagt, wo es lang geht, und die anderen müssen gehorchen, sonst funktioniert es nicht. Und beim Fußballspielen im Sport, da ist ja der Trainer derjenige, der die Befehle gibt, der sagt, wie zu spielen ist halt. Da ist ja dann so, der stellt dann eine Mannschaft auf, der entscheidet auch, wer spielt halt, und er sagt, wie die zu spielen haben halt. Wenn jeder da einen Ball machen wollte, was er wollte, da kann eine Mannschaft nicht gewinnen. Jetzt könnte ich die Dinge weiterführen, es geht nicht ohne Befehle, auch letztlich in unserer Gesellschaft, die ganze Politik, die Gesetzgebung ist ja nichts anderes als Befehle. Ob zum Thema, wie wir unser Arbeitsrecht gestalten, das Verkehrsrecht, das Steuerrecht, das sind alles Befehle, die gewählte Volksvertreter uns geben, damit unsere Gemeinschaft funktioniert. Und wer sich dann an die Befehle nicht hält, wer die Gesetze übertritt, der wird bestraft, der wird sanktioniert. Das, was ich jetzt so ein bisschen angerissen habe zu dieser These, es geht nicht ohne Befehle. Wie gesagt, das gilt für den Sport, das gilt für die Politik, das gilt für die Schule, aber es gilt auch für die Gemeinde Gottes. Und da ist recht. Wir haben einen, der, so sagt das mein lieber Freund Lutz Schäuflemmer, der Boss ist, das ist nämlich unser Herr. Wir haben einen Gott, einen Schöpfer, und er sagt uns, wie es zu funktionieren hat. Der gibt Befehle, eindeutige Befehlung, eindeutige Anweisungen. Ich habe das deshalb als Einleitung heute gebraucht, weil der Predigtext, der uns gegeben und geschenkt ist, gespickt ist von Befehlen. Das sind zwar nur 5 Verse, aber die sind voll von Befehlen, die wir bekommen. Das sind jetzt nicht irgendwie nette Ratschläge, sondern hier sind Imperative halt. Also ist die Befehlsform geschrieben in diesen Texten. Und so wollen wir hören auf den für diesen Sonntag vorgeschlagenen Predigtext, einen Befehlstext halt, 1. Petrus 5, die Verse 5 bis 9. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese gewaltigen 5 Verse aus dem 1. Petrusbrief, du uns heute Morgen schenkst. Wir dürfen diese bekannten Worte neu hören für unser Leben. Wir dürfen darin ganz neu deine Anordnungen begreifen, die du uns schenkst für unser Leben. Wir wollen dich bitten, Herr, dass das, was wir hören, dass wir es auch annehmen, dass wir es umsetzen, dass du uns deinen Geist gibst, dass wir nicht nur Hörer, sondern eben auch Täter deines Wortes sind. Und damit das gelingt, dass wir deine Stimme vernehmen, dass wir erkennen, wo wir gemeint sind und dass wir das auch umsetzen, dazu brauchen wir dein Geleit, deine Führung für diese Predigt. Und so wollen wir dich für diese Predigt alle miteinander bitten. Segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Ich habe die Predigt ganz kurz und knapp überschrieben: 4 Befehle. Es sind 4 Befehle, die ich dir aus diesem Predigttext mitgeben möchte. Ich möchte erstens predigen: A, über das Festhalten, was dir geboten ist. Zweitens über das Werfen, das dir befohlen ist. Drittens über das Widerstehen. Und viertens über das Wissen. 4 Befehle unseres Herrn und Heilandes für dich. Der erste Befehl: das Festhalten. Du sollst festhalten an der Demut. So heißt es hier: alle. Das heißt, also da sind wir alle eingeschlossen. Da kann sich keiner rausnehmen. Alle. So heißt es ausdrücklich: alle, aber miteinander, haltet fest an der Demut. Und dann begründet Gott diesen Befehl auch nochmal. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Du sollst festhalten an der Demut, an der Haltung, denn das meint Demut, die sich klar vor Augen stellt: ich bin nicht der Chef. Ich bin der, so sagen das die Apostel, Sklave. Ich bin Befehlsempfänger. Ich bin nicht der Herr meines Lebens. Ein anderer ist der Herr. Er ist der, der mir das Leben gegeben hat, der mein Leben erhält, der mich mit allem versorgt, was ich habe, dem ich auch alles zu verdanken habe, meine Gesundheit, meinen Intellekt, mein Geld, die Jahre, die ich habe, meine Frau, meine Kinder, alles habe ich ihm zu verdanken. Und er ist auch der Gott, der mein Leben beendet. Und nicht ich bin der Herr meines Lebens, sondern ich bin nur, noch einmal, Sklave. Das ist das Verhältnis des Geschöpfes zum Schöpfer. So beginnen die Briefe ganz häufig. Und Paulus dann schreibt hier: ich, Paulus, Sklave Jesu Christi. Petrus: ich, Sklave Jesu Christi. Das ist die Haltung, die wir haben müssen. Und der Weltmensch, der das hört, der opponiert sofort und sagt: oh, was ist denn das da für eine Unterdrückungstheologie, die hier gebracht wird? Das ist furchtbar. Das will ich ja nicht. Warum will er das nicht? Weil er sich für den Herrn dieser Welt hält, den Herrn seines eigenen Lebens. Ich. Demut heißt: ich zähle nicht. Er zählt. Wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Er soll der Mittelpunkt unseres Daseins sein. Denn wenn er das ist, da kommen wir dann gleich im Zweiten zu, wenn wir daran festhalten, der Demut, dann haben wir auch keine Sorgen mehr. Wenn wir das ignorieren, dann kommen die Sorgen rein. Das ist so, da kommen wir gleich noch zum zweiten Punkt. Aber wir sollen erstmal festhalten an der Demut. Das müssen wir richtig festhalten. Das, was hier mit festhalten beschrieben wird, das Wort hier im Griechischen, das heißt wortwörtlich umknotet sein mit einem Schurz. Also das Griechische, das Hebräische sind ja sehr blumige Sprachen mit den Worten, die häufig mehr ausdrücken, als wir es im Deutschen dann so mit einem Wort dann rüberbringen können. Das heißt, wir sollen uns umgürten. Also so wie ein Diener, der sich bereit macht, seinem Herrn zu dienen, zu Tische zu tragen, und ich gurte mir das um das deutlich zu machen: ich bin der Diener, ich bin der Sklave. So sollen wir gegenüber Gott sein, dass wir Diener sind. Wir machen das häufig im Glauben ja so nach dem Motto: Gott brauchen wir, damit er uns dient. Also 95% der Zeit komme ich ganz gut selber klar. Meine Kraft, mein Wissen, mein Intellekt, die Dinge, die ich eingerichtet habe, was brauche ich einen Gott? Ich komme doch durchs Leben. Erst wenn so die kritischen Momente kommen, dann darf er ja auch dazutreten und uns dann dienen. Das ist eine katastrophale Haltung, die Gott überhaupt nicht schätzt. Er sagt das ganz deutlich hier: er widersteht dem Hochmütigen, der meint, er wäre der Herr. Erste Gebot: ich bin der Herr, dein Gott. Niemand anderes. Ich bin der Herr, dein Gott. Und das ist Demut, dass wir diese Haltung haben. Aber zwar nicht als etwas sklavisch Erzwungenes, sondern diese Haltung, die muss uns Gott selber schenken. Das kriegt der Weltmensch, das kriegt der gefallene Mensch nicht hin. Zu sagen: ich bin dein Knecht, ich bin dein Diener, du bist alles, ich bin nichts. Das ist etwas, was der Heilige Geist in uns wirkt. Das heißt also, wenn wir jetzt feststellen: ich bin gar nicht demütig, Ich bin immer wieder in mir hochmütig, weil es immer nur um mich geht. Ich bin der Gott meines Lebens, meine Gesundheit, meine Familie, mein Geld. Dann bringt es nichts, dass du sagst, ich bemühe mich jetzt selber, da bist du selber wieder der Gott, demütig zu sein. Ich faste jetzt ganz viel, am besten peitsche ich mich noch aus, so wie Luther das gemacht hat, als der Demut geübt hat, als er noch nicht verstanden hat, wer Jesus für ihn ist, halt, als er da Mönch gewesen ist bei den schwarzen Augustiner-Eremiten. Nein, da musst du Buße tun, musst du sagen, Herr, ich bin ein Versager, ich bin ein ganz schwacher Kandidat. Ich bin immer wieder hochmütig. Der Widersacher reizt mich immer wieder dazu, mich zum Mittelpunkt zu machen. Bitte vergib mir das und bitte schenk mir deinen Geist, dass er mich zu diesem Blick hinführt, dass ich wirklich mich in dir geborgen weiß und dass ich meinen Status richtig habe. Du bist alles, ich bin nichts. Und dann denken wir, ja, damit verlieren wir ja was, nicht? Dann geben wir uns in so eine sklavische Haltung. Aber der Sklave ist bei Jesu Christi, der ist sein Eigentum und für den ist alles gelaufen. Dann ist alles wunderbar. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du nicht zum Herrn gehörst, dass er nicht dein Herr bist und du bist vermeintlich Herr deines Lebens. Dann bist du nicht der Herr, dann ist der Widersacher dein Herr. Also das ist ganz wichtig, dass wir uns demütigen. Festhalten an der Demut, immer und immer wieder, wirklich festhalten, nicht loslassen. Und wenn wir uns darum bemühen, dann wird diese Haltung unser Leben und unsere Nachfolge auch prägen. Wenn wir uns unter Gott demütigen, dann wird es uns auch nicht schwerfallen, unseren Nächsten zu lieben. Das macht ein anderer großer Apostel, der Apostel Johannes, in seinen Briefen klar. Der sagt also, wenn du deinen Bruder nicht liebst, kannst du Gott auch nicht lieben. Das hat damit zu tun, zu sagen, wenn du nicht in der Lage bist, den anderen zu dienen, Menschen demütig zu begegnen, dann bist du auch in der Demut nicht vor dem lebendigen Gott. Das eine hängt mit dem anderen zusammen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir festklammern an der Demut. Und wenn wir uns festklammern an der Demut, daran, dass wir Sklave Jesu Christi sind, Diener Gottes sind, dann werden wir erleben, wie der Segen Gottes auf uns kommt. Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir merken, wie unser Leben gegen die Wand gefahren wird. Das ist das so wichtige, entscheidende, dass wir das festhalten. Denn durch das Festhalten an der Demut verändern sich die Dinge in unserem Leben halt. Ich erzähle das immer wieder, als ich noch junger Mann war im Studium, da war ich relativ kräftig und wurde von Hinz und Kunz in Marburg gefragt, ich möge ihm beim Umziehen helfen. Marburg, das ist ja, wer die Stadt kennt halt nicht, die ist im Mittelalter nicht zerstört worden halt, die haben so viele alte Häuser noch mit engen Treppenhäusern. Und wenn du dann die Waschmaschinen oder die Möbelstücke so eine Treppe runtergeschleppt hast, da war es manchmal so, dann hingst du an so einer Ecke halt und dann hast du dann so eine schwere Waschmaschine halt und du stehst dann da und du kannst sie nicht loslassen halt, weil das Ding dich sonst überfällt halt. Und dann war das so und deshalb komme ich dazu. Aber war mir mal dann klar geworden, dieses Wort, was du festhältst, das hält dich fest. Was du festhältst, hält dich fest. Also wenn du auf so einer Treppe stehst, hast du die Waschmaschine, du hältst die fest, halt, aber die hält dich auch fest. Du kannst dich ja nicht wegbewegen. Und genauso ist es bei der Demut. Wenn du daran festhältst, dann hält dich der, an dem du festhältst. Wenn du dich dem lebendigen Gott unterordnest, wenn er dein Herr ist, dann darfst du dich darauf verlassen, dass weil du dich an ihn klammerst, so heißt es im Psalm 91, deshalb hält er dich auch. Das ist das Wunderbare. Was du festhältst, das hält dich. Und deshalb ist das der erste Befehl, den Gott dir noch einmal neu gibt. Du halte fest an der Demut, dass dir klar ist, er ist alles, ich bin nichts. Ein zweites, und das ist jetzt genau das Gegenteil, gerade haben wir vom Festhalten gesprochen, das ist das Werfen, was uns hier so ans Herz gelegt wird, was Gott uns anempfiehlt, was er uns befiehlt halt, nicht? All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Du sollst werfen. Also eins sollst du festhalten, die Demut, aber was anderes sollst du loswerden. Das sollst du wegwerfen. Und das sind deine Sorgen, deine Nöte, deine Ängste. Denn wenn du dich unter den lebendigen Gott gedemütigt hast, das heißt, wenn du gesagt hast, er ist mein Herr, er ist alles, dann haben Sorgen keinen Platz mehr in deinem Leben, weil er dann doch da ist. Er versorgt dich. Er versorgt dich. Also diese Botschaft, die ist heute Morgen ja schon zweimal ganz deutlich in den Lesungen gekommen, nicht? In Wochenpsalm. Da hat er dir gesagt, es ist umsonst, dass du dich sorgst. Wenn ich dein Gott bin, dann mach dir keine Gedanken, keine Sorgen. Es ist umsonst, dass du früh aufstehst und isst dein Brot mit Sorgen. Seinen Freunden, sagt er, gibt es im Schlaf, denn das ist das, wenn du dich unter Gott demütigst, dann wirst du zum Freund Gottes. In der zweiten Lesung, dieses gigantische Wort aus der Bergpredigt. Sorgt euch um nichts. Sorgt euch um nichts. Das ist das, was die Heiden tun. Menschen, die Gott nicht als Herrn haben, die sich unter ihnen nicht gedemütigt haben, ja, die müssen sich Sorgen machen. Ja, weil die sind ja die Herren ihres Lebens. Die müssen ihr Leben ja gestalten, aus ihrem Denken, ihrer Ideologie. Die müssen gucken, dass sie möglichst lange leben halt, nicht, dass sie möglichst viel Geld beieinander schaffen halt, dass die Rente reicht, dass man guckt halt, dass die Ehe funktioniert mit den Kindern. Die sind ohne Hilfe. Die haben ja niemanden, an dem sie sich festklammern, den sie festhalten. Aber wir, die wir uns festhalten an Jesus Christus, wir können Gott sei Dank, weil wir uns an dem, die Sorgen loslassen. Die werfen wir auf ihn. Sorgen sind verboten. Wir sind als Christen eine Sorgenwegwerfgemeinschaft. Wir können uns ganz getrost auf den Herrn verlassen. Der kümmert sich um alles. Wir ändern es sowieso nicht am Ende vom Tag. Das ist wie mit dem Zähneputzen. Also ich kümmere mich um die Dinge meines Lebens. Also ich putze mir jeden Morgen, jeden Abend die Zähne. Aber ich mache mir keine Sorgen, ob ich jetzt Karies, Parodontose, sonst einen Krempel kriege. Wenn es passiert, passiert es halt. Dann gehe ich zum Zahnarzt halt, nicht? Aber ich bin jetzt nicht irgendwie so krampfhaft darauf, dass ich 24 Stunden am Tag darüber nachdenke, oh, meine Zähne, meine Zähne, meine Zähne. Quatsch, ich tue das, was zu tun ist, dann ist es gut. Und genauso auch mit den Dingen meines Lebens. Also meine Altersvorsorge oder meine Gesundheit oder auch meine Familie, da kümmere ich mich drum, was richtig ist. Da hat uns ja auch Verstand gegeben. Aber Sorgen, die schiebe ich zur Seite. Versuche es zumindest. Der Widersacher kommt auch immer wieder, versucht mich mit Ängsten und Sorgen zu kitzeln. Halt. Aber da weiß ich eins, das soll ich nicht. Gott sagt mir heute nochmal ganz klar und deutlich, alle deine Sorgen, Olli, die wirfst du gefälligst auf mich. Und das ist nicht nur eine Empfehlung, das ist ein Befehl. Mit den Sorgen zu mir, ich kümmere mich doch um dich, du bist mein Eigentum, du gehörst mir. Du hast dich unter Golgatha reinwaschen lassen von der Schuld und Sünde und deshalb ist der Zugang für dich frei zu mir. Und deshalb brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Alles zu mir mit den Sorgen. Ich habe das schon mehrfach auch erklärt hier von der Kanzel, wie das funktioniert mit dem Werfen. Das ist ja toll, Gott spricht so, wir müssen einfach das Wort hundertprozentig so nehmen, wie es da steht. All eure Sorgen werft auf ihn. Das Werfen ist ein physikalischer Vorgang. Der besteht aus drei Schritten. Erstens aus der Beschleunigung. Also wenn ihr so einen Schlagball kennt, ihr noch aus dem Turnunterricht halt hier habt und wollt den werfen, dann müsst ihr mit dem Arm so schleudern. Das heißt also mit der Bewegung des Armes Energie in den Ball bringen. Also wenn du einfach nur die Hand aufmachst, hast du nicht beschleunigt, fällt das Ding einfach runter, da kannst du es nicht werfen, dann bleibt es bei dir. Wir sollen werfen. Wie werfen wir im Geistlichen? So, da müssen wir auch die Arme bewegen, und zwar, dass wir die Hände falten. Das ist die Energie, die wir reinbringen in eure Sorgen. Also wenn ihr Sorgen habt, wenn Ängste an euer Leben kommen, dann faltet ihr die Hände und dann betet ihr zu Gott und ihr sagt ihm das. Das ist das Erste. Das Zweite ist die Richtung, die man gibt, nämlich ganz genau, dass man zum lebendigen Gott geht mit den Sorgen. Und zwar zu Jesus Christus. Nicht zu irgendeinem Gott, das sage ich denen, die vielleicht noch nicht im Glauben stehen, die dann so beten, lieber Gott, wenn es dich denn gibt. Gott hat einen Namen, Gott hat sich final offenbart. Und das ist die Richtung, wo unsere Sorgen hingehören, Jesus Christus. Also damit sage ich nicht, du musst jedes Gebet bringen und sagen, lieber Herr Jesus Christus oder lieber Heiland. Du kannst genauso gut auch lieber Vater sagen, du musst aber wissen, wer hinter dem Vater steht. Das ist so wie bei der Kurzwahl bei dir am Handy. Du musst nicht die Nummer deiner Ehefrau jedes Mal mit den, was weiß ich, 12 Zeichen da bei der Handynummer eingeben. Kannst das aber kurz sagen, aber deine Frau muss hinterlegt sein. Und genauso muss das bei dem Wort Gott, bei dem Wort Vater, bei dem Wort Herr hinterlegt sein. Jesus Christus, der ist die Richtung, wo unsere Sorgen hinkommen müssen. Und wenn du den hast, ist alles in Ordnung. Jesus Christus. Also das ist die Richtung geben. Und dann kommt das Dritte beim Werfen. Also das Werfen besteht aus dem Beschleunigen. Die Richtung, dass ich sage, auf Jesus. Und dann kommt es, loslassen. Also du kannst zum Ball beschleunigen, du kannst auch dem die richtige Richtung geben, aber wenn du die Hand nicht öffnest, bleibt der Ball bei dir. Dann hat der Wurf nicht stattgefunden. Und das ist das, was viele Gläubige machen. Die gehen im Gebet zu Jesus. Ja, super, erster Punkt des Wurfs richtig. Die geben dem auch die Richtung, die wissen, es geht zu Jesus. Aber das Dritte passiert nicht. Das Handaufmachen. Das Glauben und Vertrauen darauf, dass jetzt alles in Ordnung ist. Wenn ich es Jesus gebracht habe, ist es für mich erledigt. Wir haben eine liebe Schwester im Kirchenvorstand, die Claudia Altrogge, die meisten kennen die. Bei der ist es so, wenn ich der irgendwas sage, ist es immer erledigt. Also wenn ich sage, ich brauche das oder dieses oder jenes, kann ich mich brauche ich gar nicht mehr nachfragen. So, da käme ich nie auf den Gedanken, irgendwas nochmal neu zu checken, ein zweites Mal anzurufen und sagen, hast du oder sonst irgendwas? Das ist dann für mich erledigt. Das kann ich wirklich streichen. Und viel stärker ist es noch bei meinem lebendigen Gott. Wenn ich es dem sage, dann ist es erledigt. Loslassen. Und nicht die Sorgen wie so ein Gummiseil bei sich tragen und nicht mehr loslassen wollen. Und das erlebe ich auch immer wieder in der Seelsorge. Dass Leuten wirklich das Vertrauen fehlt, dass das wirklich stimmt, dass Gott alles tut. Also wenn der erste Punkt in deinem Leben gelaufen ist, deshalb ist das auch das Erste, was Gott sagt, wenn du dich festhältst an der Demut, das heißt, wenn du dich unterwirfst diesem lebendigen Gott und sagst, du bist der Herr, ich bin nichts, du bist alles, ich vertraue dir vollends, dann ist das andere folgerichtig. Mit dem ersten haben viele Christen keine Probleme, die sagen, mache ich auf alle Fälle. Aber das zweite kriegen die nicht hin, die vertrauen dir nicht, aber hey, das ist dein Unglaube. Gott hat es dir verheißen und heute hämmert er es dir nochmal rein. Ich versuche es zumindest zu sagen. Lass deine Sorgen los. Kümmer dich nochmal. Kümmer dich um die Dinge deines Lebens. Aber Sorgen brauchst du nicht. Kannst ruhig schlafen. Der Herr kümmert sich drum. Er versorgt dich. Brauchst gar keine Gedanken mehr zu machen. Das ist der Widersacher, der kommt. Der Widersacher, der möchte dein Leben zerstören. Gott möchte ein gutes Leben für dich. So wie ein guter Vater für sein Kind ein gutes Leben möchte. Der weiß, wenn mein Kind finanzielle Sorgen hat, dann gehe ich hin zu meiner Tochter und gebe ihr das Geld. Aber ich wäre traurig, wenn ich von dem Geld nichts nehmen würde, wenn ich sagen würde, Mensch, ich mache mir weiter Sorgen, ich lebe weiter in meinen Schulden. Da würde ich als Vater doch sagen, was ist denn hier los? Ist doch irgendwas nicht in Ordnung? Warum nimmst du das nicht von mir? Und genauso ist es bei unserem lebendigen Gott. Der versorgt uns. Wenn du mit deinen Sorgen zu ihm kommst, wenn du es ihm bringst, darfst du dir wissen, er kümmert sich. Zu seiner Zeit, das sagt der Text auch. Es ist jetzt keine Wunscherfüllungsmaschine, das ist auch ganz klar, haben wir schon an anderer Stelle drüber geredet. Aber er kümmert sich drum. Alles erledigt, muss ich nicht mehr machen. Ich frage nicht bei Claudia Altrogge nach. Ich frage auch nicht bei mir, bei meinem lebendigen Gott mehr nach, sondern er versorgt uns. Darauf können wir uns verlassen. Also noch einmal, das ist der Befehl, der zweite Befehl an dich. Wirf deine Sorgen auf ihn und lass sie gefälligst auch los. Nochmal, das ist ganz wichtig. Wirf sie auf ihn und trau nicht dem Widersacher, der dir immer wieder einredet, nee, du musst weitermachen mit den Sorgen. Denn da kommen wir jetzt im nächsten Punkt zu, was uns Gott sagt in dem Text. Dem sollen wir widerstehen. Also wir sollen als erstes festhalten am lebendigen Gott und uns demütigen unter ihm. Zweitens sollen wir unsere Sorgen wegwerfen und wir sollen dem widerstehen, das ist das Dritte, der uns dann einredet, nee, weiter Sorgen machen. So heißt es hier im dritten Punkt, in Versen 8 und 9, seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingt. Und dann heißt es, dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Dem müssen wir widerstehen. Das passiert nämlich im Glaubensleben. Wir demütigen uns, halten fest an Gott. Wir werfen unsere Sorgen auf ihn, aber dann kommt der Widersacher, das Geistliche. Kennt ihr alle dieses Programm, diesen Ablauf, diesen Dreiklang? Wir machen es und dann kommt dieser Widersacher und dann kommt er. Und dann redet eins, stimmt doch gar nicht. Ist doch so furchtbar, wenn du sterben wirst. So furchtbar der Tod. Ist nicht furchtbar, Tod ist ein Gewinn, das ist was ganz Großartiges. Ist so furchtbar, wenn dieses oder jenes passiert. Und du musst dich kümmern, du musst machen, du. Und dann geht das Sorgenkarussell und der Widersacher freut sich halt, dass er dich immer weiter wegzieht aus der Demut, aus dem Gehorsam gegenüber Gott. Und er zerstört dein Leben und zerstört deine Beziehung zum Herrn. Und dem müssen wir widerstehen. Widerstehen. Wie macht man das, widerstehen? Wie widersteht man dem Widersacher? Nun, das Erste ist, man muss wachsam sein. Ganz wachsam sein. Sobald irgendetwas passiert, was gegen Gott und Gottes Wort ist, müssen wir sofort reagieren. Während den Anfängen, sofort. Wenn wir merken, hier ist etwas, was uns rausführt aus der Demut, was uns rausführt aus den Dingen, die Gott angeordnet hat, dann müssen wir wachsam sein. Die Bibel sagt das genauso, das ist ja auch so, hätte man einen eigenen Punkt drüber machen können, über die Wachsamkeit. Nicht nur die Wachsamkeit anlässlich dessen, dass Jesus wiederkommt, auch vor allen Dingen anlässlich, solange Jesus noch nicht wiedergekommen ist, wie der Widersacher in dieser Welt wirkt. Da musst du aufpassen, wie ein Wachhund und sofort anschlagen, merken, wenn hier irgendetwas ist bei den Anfängen. Und der Widersacher, der kommt ganz häufig nicht mit einem Mal und zerstört die Dinge, sondern der lockt so ganz einfach, das geht so ganz los, der zündelt so, wie mit so einem kleinen Feuer, das wissen wir alle, nicht? Wenn es irgendwo anfängt zu zündeln, so ein bisschen Feuer, das kriegst du schnell gelöscht, aber je größer der Brand wird, dann kriegst du das irgendwann nicht mehr eingedämmt. Das ist so im Umgang mit der fremden Frau, wenn du als Mann verheiratet bist. Wenn ich dann so mit einer Frau einlässt, obwohl du verheiratet bist, halt so ein bisschen flirteln, so ein bisschen, ist ja nichts Schlimmes, passiert in deinem Herzen schon. Es gefällt dir all das so ein bisschen mehr. Und dann auf einmal wird das erwidert und dann schreibt sie dir eine SMS und bla bla, alles größer. Und auf einmal hast du mit dir eingeladen, dann merkst du gar nicht mehr, wo du bist, weil du nicht rechtzeitig genug einfach geguckt hast, wachsam genug gewesen bist. Das ist gegen das Wort Gottes, wo Jesus sagt in der Bergpredigt halt nicht nur, wenn du die Frau tatsächlich mit dir ins Bett schleppst, halt, die dir nicht gehört, sondern einfach, wenn du nur denkst, halt, da musst du wachsam sein. Wenn man das überlegt, ja, das hat ja keiner mitgekriegt mit dem Geld, was ich hier habe, muss ich nicht versteuern, kann man doch alles so machen, so ein bisschen. Halt. Das sind erst die Gedanken, es geht ganz klein los und irgendwann machst du es und dann auf einmal tappst du den Widersacher in die Fallen hinein. Halt. Das ist ganz wichtig, dass wir wachsam sind. Das erste wäre ein Widerstand leisten. Das zweite ist dann das Widersagen, dem Teufel widersagen. Der kommt mit seinen Lügen, mit seinen dreckigen, verdammten Lügen. Diese Lügen, die gegen das Wort Gottes sind, das ist immer der Hauptkampf. Der Widersacher hat zwei Ziele. Erstens Kampf gegen das Wort Gottes und zweitens uns führt damit Angst. So arbeitet er. Das sind die beiden Dinge. Könntest du immer feststellen. Das ist immer der Widersacher. Wenn du Angst hast, ist es immer der Teufel. Häufigster Satz der Bibel, wie gesagt, fürchte dich nicht. Wenn du Angst hast, ist es immer der Teufel, der an dir arbeitet. Zweitens, er kämpft immer gegen das Wort Gottes. Immer. So, und wenn Gott dir etwas klar sagt, sorge dich nicht. Und dann kommt der Teufel. Ja, aber. Das ist genau wie im Paradies. Gott sagt klar, nicht von diesem Baum essen. Der Teufel kommt, sollte Gott gesagt haben, ihr werdet schon nicht sterben. Und dem musst du dann wieder sagen, knallhart wieder sagen. Nein, nein, gegen die Einflüsterungen des Teufels. Wieder sagen, nein, ich wieder sage. Früher, ich habe das schon mal erzählt, in der alten Taufliturgie der lutherischen Kirche, auch heute noch in der katholischen Kirche, ist es so halt, dass bei der Taufe die Täuflinge gefragt werden oder wenn eine Säuglingstaufe ist, die Papen, wieder sagst du dem Teufel, ich widersage und all seine Werken, ich widersage und all seiner Pracht, ich widersage. Das macht deutlich, dass wir als Christen, wenn wir zu Jesus gehören, in diesem Kampf stehen, wo wir immer wieder uns zu unserem Herrn stellen müssen und dem Widersacher widersagen, nein, nein. Und das ist so wichtig, dass wir dann sagen, wir arbeiten, das ist das Dritte, eben mit dem Wort Gottes halt. Damit kämpfen wir gegen den Teufel, dass wir mit dem Wort Gottes sagen, darauf stelle ich mich und nicht auf die Einflüsterungen des Widersachers. Also, wenn heute Morgen Gott dir in diesem Gottesdienst ganz klar gesagt hat, du sollst dir keine Sorgen machen, es ist alles in Ordnung, das ist die Gesamtbotschaft dieses Gottesdienstes. Und morgen das Sorgenkarussell wieder losgeht bei dir, wodurch auch immer, und die Ängste wachsen, dann darfst du, dann musst du widerstehen mit dem Wort Gottes. Dann stellst du dich auf das Wort Gottes und dann sagst du, ich habe es gehört im Evangelium, dann liest es nochmal. Dann nimmst du den Wochenpsalm, der ist dir nochmal gegeben. All eure Sorgen werft auf ihn, er sorgt für euch. Das ist eine wirkliche geistliche Kampfführung, dass man das wirklich ganz konkret sagt. Mit dem Wort Gottes dagegen treten, was der Widersacher tut. So ist es uns geheißen in Epheser 6 halt, nicht, dass wir eben das Schwert des Geistes nehmen wollen. Wenn der Teufel kommt, dann können wir nur mit dem Wort kämpfen, nichts anderes. Und darauf müssen wir uns stellen und das müssen wir festhalten halt. Daran müssen wir uns dann letztlich klammern. Und das ist ganz konkret erlebbar. Also wenn du im tiefen Loch bist halt, wenn du traurig und depressiv bist, kommst nicht rein, nimm den Psalm 23, nimm den Psalm 91, knall dir das rein, stell dich darauf und widersage dem, widerstehe dem, was der Widersacher sagt. Wenn du in einem Streit mit einem anderen Menschen bist, in der Unversöhnlichkeit halt, nicht, dann nimm Kolosser 3, knall dir das Wort rein und dann leb danach und widersteh dem, dass der Widersacher sagt, du musst aber zurückzahlen und dein Erbe und in deiner Familie bist du eh so schlecht behandelt worden. Nix dagegen gehen. Wenn du da in irgendwie ein amoröses Abenteuer abzudriften drohst, weil du denkst, ach, diese Frau, die begehrt mich und ich bin so toll oder sonst was, dann musst du widerstehen. Da gehst du hin eben mit dem, was Jesus gesagt hat, nicht nur, wenn ich die Frau nehme, sondern wenn ich nur denke, dann musst du widerstehen und ich stelle mich auf das Wort, bleib bei dem. Also das ist ganz, ganz klar, ganz handgreiflich, so müssen wir arbeiten, angesichts der Not, der Sorgen und Ängsten, mit dem der Widersacher kommt. Und das ist das, was er dir sagt als Drittes, als Befehl. Widerstehe. Du sollst widerstehen dem Widersacher, wo der kommt, bist du gerufen zu widerstehen. Bei all den Versuchungen, bei all dem Ungöttlichen, wie der Biblischen, was er dir einreden will, widerstehe. Du hast zu widerstehen. Und ein viertes und letztes, was uns dieser Text befiehlt, ist das Wissen. Wisst, so heißt es hier auch wieder im Imperativ, wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Das bezieht sich darauf, dass der Widersacher angreift, dass er versucht und dass, wenn er da mit den Dingen, die so angenehm zu sein scheinen, halt nicht Erfolg hat, dann wird er häufig blutig und brutal. Und das sagt, der Text sagt, ihr müsst euch klar machen, ihr, die in diesen Anfechtungen steht, habt Brüder und Schwestern, diese denselben Anfechtungen. Und da fragt man sich ja, warum sollen wir das wissen? Dieses Wissen ist nicht so ein, ich sag mal, sinnloses Wissen. Es gibt ja so Wissen, das weiß man, das brauchst du aber nicht. Also wenn du fragst, wie viele Stufen hat der Eiffelturm? 1665. Also wenn du hochgehst, musst du 1665 mal das Bein heben. So, ist das wichtig für unser Leben? Nee. Oder was weiß ich, wie am Freitag Werder Bremen da eine Klatsche in München gekriegt hat. Ne? Weiß man auch, aber brauchst du nicht. Das ist sinnloses Wissen, unbedeutend. Aber dass wir, die wir Glieder am Leib Jesu sind, wissen sollen und müssen, dass Brüder und Schwestern unter diesem Widersacher, dem wir widerstehen sollen, leiden. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, Zentrales. Ja, uns greift er auch an, mit allen möglichen Dingen, mit unseren Sorgen und Nöten. Aber es gibt Geschwister, die in dieser Welt richtig leiden, blutig leiden, furchtbare Dinge. Und das sollen wir wissen, weil wenn wir das wissen und dann zu Jesus gehören, dann werden wir Dinge unternehmen. Wisst, dass Geschwister leiden. Ich mache uns das nochmal deutlich, einfach auch um zu sehen, weil auch dann für deine Sorgen, dass es geht ja um die Sorgen, auch zu wissen, wie wir uns dann häufig auch so wichtig nehmen mit den Dingen, was ist, ob wir die Rechnung für die nächste Inspektion des Autos bezahlen können, wie das werden wird mit meiner nächsten Beförderung, oh, mit meiner Gesundheit. Das sind alles wichtige Dinge, ich will euch das nicht kleinreden. Aber Leute, es gibt Brüder und Schwestern, die haben ganz andere Probleme. Die würden das, was wir haben, verzehnfacht nehmen, da laufen die noch jeden Morgen dreimal ums Haus und singen Loblieder. Ich habe vor einigen Monaten gesprochen von diesem Pastor Dr. Kiflu aus Eritrea. Der sitzt wegen Jesus Christus seit 2004 im Gefängnis. Seit 2004. Die Angehörigen haben keinen Kontakt, gar nichts mehr. Könnte sogar schon sein, dass er tot ist halt. Der ist länger im Knast für Jesus, als ich in dieser Gemeinde Pastor bin. Leiden für Jesus. Pastor Raymond Koh aus Malaysia. Der ist 2017 dort in diesem muslimischen Land entführt worden von Spezialkräften der Polizei. Immer wieder missioniert für Jesus, ist ihm vorgeworfen worden, ist dort verboten halt. Und die wissen nicht, wo der ist. Seit 2017 hat die Familie keine Nachricht. Ich habe letzte Woche mit Manfred Müller, dem Leiter der HMK, nochmal gesprochen. Er sagt, ich habe mit seiner Frau gesprochen, ganz furchtbarer Zustand halt. Bischof Lagos ist ein Katholik in Nicaragua. Der ist jetzt zu 26 Jahren Haft verurteilt worden, weil er vom Evangelium aus klare Dinge zu dieser kommunistischen Diktatur dort gesagt hat. Da sind im letzten Jahr 340 christliche Organisationen verboten worden. Dieser Bischof ist nach einem Jahr Knast entlassen worden, aber man hat ihm einfach die Staatsbürgerschaft entzogen halt. Darf nicht mehr Nicaragua sein, jetzt lebt er in Rom im Vatikanstaat. Aber es sind viele Christen in Nicaragua, die inhaftiert sind. So könnte ich weitermachen. Ich habe eine ganze Liste von Geschichten halt, ne, von Christen, die leiden. Furchtbares Leid in dieser Welt um Jesu Christi willen. Und das ist auch etwas, was mir hilft. Das klingt jetzt paradox. Also wenn ich auch so in meinen Sorgen und in meinen Nötchen bin, ich sage das mal wirklich hier für uns in Deutschland Lebende, dann hilft es mir immer wieder zu sagen, hey, Olli, schau mal auf die Brüder und Schwestern, die wie du Glieder an meinem Leib sind und was ich dir in Anführungszeichen zumute und was andere zu tun haben. Und was ist denn eigentlich dein Einsatz für diese Brüder und Schwestern? Wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Das ist das, was ich daraus ziehe aus diesem Satz. Ich weiß nicht, was du daraus machst, aber Gott befiehlt uns das. Er sagt ganz klar, das habt nochmal vor Augen. Weiß, was Realität ist und nicht diese Mickey-Maus-Welt, die wir uns immer wieder denken. Denn Verfolgung für Christen und Not in dieser gefallenen Welt, die ist Realität halt nicht. Das hier ist nicht das Paradies, was uns immer der Teufel einreden will, so nach dem Motto, ach, alles hier schön in dieser Welt. Das ist hier nur Leid und Elend in letzter Konsequenz halt. Das ist die Wahrheit der Bibel. Aber wir gehen eben auf eine fantastische Herrlichkeit zu im himmlischen Jerusalem. Aber in dieser Welt, sagt uns Gott das auch noch einmal, das hab vor Augen, das weiß, das sollst du wissen, dass eben auch Brüder, Schwestern in dieser Welt durch furchtbares Leid gehen. Vier Befehle, die uns Gott hier gibt, ganz klar und eindeutig in diesem Predigtext. Erstens, dass du festhalten sollst an der Demut. Zweitens, dass du deine Sorgen werfen sollst auf ihn. Drittens, dass du dem Widersacher widerstehen sollst. Und viertens, dass du wissen sollst um das Leiden der Brüder und Schwestern weltweit. Ich habe diesen Gottesdienst begonnen, als ich erzählt habe, dass menschliches Leben nur mit Befehlen funktioniert. Aber das liegt in der menschlichen Natur, dass wir so unsere Problemchen mit Befehlen haben. Wir sind diejenigen, die gerne Befehle geben, aber Befehle empfangen, da rumort es ein bisschen in uns. Aber jetzt hat nicht dein Fußballtrainer, dein Klassenlehrer oder irgendein Politiker dir einen Befehl gegeben oder irgendein Leutnant. Der lebendige Gott hat dir heute Morgen und mir 4 klare Befehle gegeben. Und an uns ist es jetzt, wie wir uns gegenüber diesen Befehlen zu verhalten haben. Ob wir nur Hörer sind und sagen, naja, soll er mal, oder ob wir wirklich auch Täter des Wortes sind. Dass wir sagen, er befiehlt und ich tue es. Und das wünsche ich dir. Und dazu möchte ich dich aufrufen, das zu befolgen, was er dir gesagt hat. Ganz neu für dein Leben, deine Nachfolge, dass das, was du gehört hast, auch tust. Ihm zur Ehre und dir zum Segen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.